Ja, so steht er euch vor euch, ein waschechter Pastor. 100% unverfälscht. Sicher seid ihr gespannt darüber, was ich so heute predige. Ich hoffe, ihr habt eure Kärtchen dabei, so die Punkte 1 bis 10. Perfekte Predigt. Mal schauen, ob es so wird. Ich selber bin auch sehr gespannt auf die Reaktionen, auf das, was Gott selber so bewirken wird. In eurem Erwartungsprofil steht Folgendes. Der Pastor soll predigen können. Er ist verantwortlich für weitere Lehre und soll das geistliche Leben fördern. Ja, dann mal los, oder? Ich möchte euch heute ein Bild vor Augen malen. Nehme also so einen Pinsel in die Hand und versuche, in dem Sinne ist der Pinsel meine Zunge, also meine Sprache, versuche euch ein Bild von Gemeinde in euer Herz hinein zu malen. Und es wird sehr gut sein, wenn ihr bereit seid, euch da komplett drauf einzulassen und zu sagen, okay, dieses Bild, das nehme ich jetzt mal ganz persönlich für mich. Und ich fange an, meinen Standpunkt, meinen Mittelpunkt meines Seins aufgrund dieses Bildes mal zu überprüfen. Das bedeutet im Klartext, du hörst diese Predigt nicht für deinen Nachbarn, sondern für dich. Und das ist gar nicht so einfach. Dieses Bild trägt den Titel, ich finde ihn stinklangweilig, Gemeinde ist der Körper Christi. Gemeinde ist der Körper Christi. Also mehr als Freunde und Familie, mehr als Gesundheit und glückliches Beisammensein. Das alles ist gut und wichtig, aber Gemeinde ist weitaus mehr. Sie ist der Körper von Jesus Christus. Und auch wenn dieser Titel vielleicht langweilig klingt, ist darin eine große Palette an Farben enthalten. Und es ist klar, also für mich ist klar, ich muss auf jeden Fall Ölfarben nehmen, um dieses Bild zu malen. Denn ohne den Geist Gottes, der für das Öl steht, wird dieses Bild nicht funktionieren. Wird es nicht leben, wird es nicht erlebbar und auch umsetzbar sein. Ich sage es nochmal konkreter, damit ihr vielleicht ein bisschen die Provokation dieses Bildes versteht. Die evangelisch-freikirche-Gemeinde Neuhofen mit ihren Schwächen und ihren Stärken ist der Körper von Jesus Christus. Das ist eine Hausnummer. Das heißt, dass ihr, dass wir als Nachfolger von Jesus Christus inhaltsbedeutender und hoffentlich tragfähiger sind als alles das, was die Welt anbietet. Körper von Jesus Christus. Nun höre ich natürlich schon gleich die mitdenkenden Persönlichkeiten. Wie bitte? Jörg, hast du dich da nicht versprochen? Wir sind doch nicht der Körper von Jesus Christus, wir sind doch als Baptistengemeinde Körperschaft. Entsprechen wir nicht als Baptisten nicht eher einer Interessengemeinschaft? Ein Club der Gleichgesinnten? So eine Art Neuhofener Schützenverein? Herzliche Einladung zur 90-Jahr-Feier? Bei uns können Sie schießen lernen und Freunde treffen. Was ist Gemeinde? Paulus gibt uns darüber Auskunft, und ich bin froh, dass ich mich jetzt auf Paulus berufen darf, wenn er nämlich dann schreibt im ersten Korintherbrief, zusammen seid ihr der Leib von Christus, also der Körper von Christus, und einzeln genommen Glieder davon. Zusammen seid ihr der Leib Christi, das ist Zuspruch, das ist Verheißung, das ist Realität. Zusammen seid ihr der Leib von Christus, einzeln genommen Glieder davon. 1. Korinther 12, Vers 27. Allein dieses Bild, wir sind der Körper Christi, können wir schon einige Dinge von ableiten. Wir könnten sagen, theologische Erkenntnisse. Das Erste, ist, wir haben eine starke Verbindung zu Jesus Christus. Eine ganz starke Verbindung zu Jesus Christus. Aber diese Verbindung ist keine theoretische, keine theologische, keine platonische und auch keine freundschaftliche Beziehung, sondern es ist eine organische. Und das hat eine ganz andere Intensität. Das heißt, ich bin oder wir sind in Christus, wir bleiben in Christus und Christus bleibt in uns. Das ist organische Lebensweise. Und nur so ist der Körper auch gesund. Aber eine engere Beziehung gibt es nicht als genau diese Kombination. Das zweite ist, es ist eine starke Verbindung miteinander und zueinander. Wir sind einzeln genommen Glieder. Untereinander stellen wir also diesen Leib in der Komplexität dar, die der Christusleib bedeutet. Und gleichzeitig sind wir aufeinander angewiesen. Wir brauchen einander. Keiner ist unbedeutend. Auf keinen können wir verzichten. Jeder ist wichtig und trägt einen Teil dazu bei, dass der Körper Christi erkennbar wird. Das nächste, was dieses Bild hergibt, ist, dass es natürlich ein Leib ist, also eine starke innere Einheit. Es gibt nicht mehrere Körper von Christus. Also die Baptisten sind nicht Körper von Christus und die Evangelischen sind es nicht oder Katholischen. Nein, es gibt nur einen Körper von Christus. Und das ist eine starke Einheit und diese Einheit kann nur auf zwei Dinge gelebt werden und umsetzbar gemacht werden. Und das sind die einzigsten Gebote, die Jesus Christus uns gegeben hat. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe und geht hin und macht den Menschen zu Jüngern. Sobald wir diese zwei Gebote missachten, krankt der Körper und die Einheit zerbröselt. Das nächste ist, es ist eine starke Vielfalt und Unterschiedlichkeit in diesem Körper. Das ist ja immer das, was uns so aufregt. Es wäre ja viel schöner, wenn wir tatsächlich Interessengemeinschaft, Verein wären, wo nur die Gleichgesinnten zusammen sind. Aber nein, dieser Körper ist eben extrem unterschiedlich. Und diese Vielfalt benötigen wir auch. Und wir brauchen auch die Unterschiedlichkeit. Sobald da jemand von fehlt, ich nehme mal meinen Daumen als Beispiel, jetzt sieht man es nicht mehr so, ich habe mich letzte Woche da geschnitten. Das war ja nur eine kleine Verletzung. Aber wenn der ganze Daumen abgeschnitten wäre, dann fehlt etwas. Und das sehen die anderen. Es sei denn, man hat sich daran gewöhnt. So eine Gefahr besteht natürlich. Aber selbst nur diese Schnittwunde hat dazu beigetragen, dass die einfachsten, kleinsten Tätigkeiten für mich schwer geworden sind, wie zum Beispiel eine Tür aufschließen. Denn kaum war die Wunde verheilt und ich drehe den Schlüssel, zack, war sie wieder offen. Weil ich Druck auf den Schlüssel gegeben habe und das ist genau die Stelle, wo ich den Schnitt habe. Also wir brauchen einander, dass jetzt andere mich unterstützen. Wie gut, dass ich auch eine linke Hand habe, um die Tür aufzuschließen. Es geht auch manchmal mit links. Wir brauchen einander in dieser ganzen Unterschiedlichkeit. Und dann haben wir noch einen fünften Punkt, der auffällt. Es gibt innerhalb dieses Leibes eine Vorrangstellung. Und diese Vorstellung hat einzig und allein Jesus Christus. Niemand anders. Er ist das Haupt, er sagt es, wo es lang geht, ihm folgen wir. Es geht also um Jesus Christus und das, was er sagt, nicht um das, was mir persönlich wichtig ist. Leider passiert es immer wieder, dass Menschen diese Position des Hauptes einnehmen. Also, was ist eigentlich Gemeinde? Jetzt haben wir einfach nur das Bild, dieses Wort von Leib ein bisschen reflektiert. Wir sind die Verkörperung des einzig wahren, unsichtbaren, existierenden Schöpfergottes und gleichzeitig auferstandenen Christus. Wir sind Gott zum Anfassen. Also wenn ich die Predigt damit begonnen habe, hier steht er vor euch, ein leibhaftiger Pastor, dann schauen wir uns alle miteinander an und sagen, hier steht sie vor der Welt, leibhaftig Gott. Das ist Gemeinde. Gott zum Anfassen, das ist Gemeinde. Eine Manifestation des Wesens und der Persönlichkeit Gottes. Mit diesem Gedanken stellen wir fest, dass das Bild des Leibes sowohl eine Begründung für die Gemeinde liefert, als auch eine Berufung. Und beides ist nicht voneinander zu trennen. Es gehört unbedingt zusammen. Das eine, die Begründung. Wir gehören mit dazu. Wir haben den Auftrag, den Charakter und die Göttlichkeit Jesus Christus sichtbar zu machen. Ohne uns, ohne diesen Leib, bleibt Gott Geist. Und der Geist weht, wo er will, und niemand sieht ihn und erkennt ihn. Heißt, niemand kann Jesus Christus kennenlernen ohne die Gemeinde. Gott will aber sichtbar, greifbar, berührbar, erfahrbar sein. Gott will Mensch sein. Und deswegen hat er sich für uns entschieden. Für dich und für mich. Wir sind jetzt ein Teil, ein Glied davon, um diesen Leib, dieses Wesen Gottes sichtbar zu machen. Und das ist jetzt gleichzeitig auch die Begründung, also die Berufung, nämlich, dass du deinen Platz einnimmst. Deine Berufung, dort, wo Gott dich begabt, befähigt hat und wo er dich hineingestellt hat, innerhalb dieses Leibes Christi. Und ihr versteht schon, dass dieser Leib Christi sich natürlich in der Ortsgemeinde offenbart, aber darüber hinaus eigentlich im Reich Gottes auch weltweit. Beides müssen wir an dieser Stelle mit sehen. Aber wenn du einen Platz einnimmst, den Gott nicht für dich vorgesehen hast, ist das wie ein Stein im Schuh. Er drückt und tut weh. Und dann läuft es nicht mehr wie geschmiert in diesem Organismus des Leibes Christi. Dann krankt es. Dann wird der Körper schwach. Er wird eingeschränkt, im Denken beschränkt, in der Leistung reduziert und das Bild des lebendigen Gottes wird verzerrt. Also wir sind der Leib Christi. Soweit die Theorie. Denn ich denke mir schon, dass manch einer sagt, aber das hat ja nichts mit der Realität zu tun, die wir gerade so erleben. Oder die wir im Reich Gottes bezüglich dieses Leibes erleben und sehen und wahrnehmen. Paulus ist ein Realist. Und deswegen schreibt er diesen Brief an die Korinther. Und er sieht es tatsächlich und nimmt es wahr, zwischen den Gedanken, was für Gott die Gemeinde darstellt, und dem, was die Menschen daraus machen, liegen tatsächlich Welten. Wie gut ist das Kreuz, solche Welten auch wieder zusammenbringen kann. Er, Paulus, verwendet erstmal, wie seine typische Art es ist, eine Negation, indem er sagt, auf die erblickte, für ihn wahrnehmbare Realität, ist denn der Christus zerteilt? Kapitel 1, Vers 13. Ist er denn zerteilt? Ein lebendiger Leib, der amputiert wird, vielleicht noch mit einer Kettensäge, ist eher was für Horrorfilme als ein Paradebeispiel für das, was wir sehen wollen, geschweige denn, was die Welt sehen will. Ich wundere mich überhaupt nicht mehr, dass der Bereich Kirche, so wird ja aus der Weltgemeinde gesehen, fast schon ein Tabu geworden ist. Also Kirche ist das Letzte, wo ich hingehe. Es wird wieder Zeit, dass wir Jesus Christus die Herrschaft überlassen. Dass er uns zusammenflickt, zusammendoktert, er ist Heiland. Und dass er sein Heil und seinen Frieden uns wieder entfaltet und dass wir wieder unseren Platz einnehmen, wozu er uns berufen hat. Aber Paulus ist sehr hartnäckig, das liebe ich an ihm. Er sagt, ja, ihr seid doch der Organismus, der spirituelle Organismus des Leibes von Jesus Christus. Und ihr seid Mitwirker auf dieser Erde, ihr seid Funktionsträger, ihr seid Teile und Anteilnehmer dessen, was Gott sich von Gemeinde gedacht hat. Und wenn wir dann in die Gemeinde Korinth reinschauen, dann müssen wir so ein bisschen wissen, was ist denn da eigentlich passiert? So circa 50 nach Christus wurde diese Gemeinde gegründet. Und Ende der 50er Jahre schreibt Paulus seinen Brief, also mal so knappe 10 Jahre später. Und er hat einen Grund, einen Anlass, warum er diesen Brief schreibt, denn die Gemeinde hat sich inzwischen verschiedene Gruppen aufgrund von Leitern und Führern und Lehrern gespalten. Paulus wird als externe Autorität noch anerkannt, denn man stellt ihm diese Fragen und bittet, dass er darauf antwortet. Korinth ist Hafenstadt. Ganz am Anfang kamen schlichte Leute zum Glauben, mit wenig Bildung, können wir in Kapitel 1 nachlesen. Jedoch im Laufe der Zeit, dieser 10 Jahre, kam eine bürgerliche Mitte und auch Betuchte dazu. Das können wir Kapitel 11 entnehmen. Kein Wunder, dass hier auf einmal schon eine Kluft entsteht, ein soziales Gefälle entsteht. Und nun bringt es Paulus mal so zur Sprache, oder vielleicht ist es auch meine Fantasie, keine Ahnung, aber er bringt zumindest die Person zur Sprache. Mag sein, dass es da die Praktiker gab. Lieber den Fisch in der Hand, als den Geist im Kopf. Lieber etwas Handfestes tun, als ein verkopftes Christ sein Leben. Das könnten die Prätoskaner sein. Dann gibt es aber die enthusiastischen, die Realität verdrängenden Dauerjubler. Also charismatische, geisterfahrene Charismatiker. Die sind aber in Korinth schon dermaßen im Himmel verankert, dass eine kleinbürgerliche Moral für sie überhaupt keine Bedeutung mehr hat. Der eine schläft mit seiner Stiefmutter, Kapitel 5. Andere gehen regelmäßig zur Prostitution, Kapitel 10. Hauptsache, wir sind ganz dicke mit Gott, im Himmel verortet. Ja, das könnten dann die Christus-Ediktiner sein. Die nächste Gruppe, wahrscheinlich war eine Minderheit in Korinth, stellen wieder einen kompletten Gegensatz dazu dar. Es sind die jüdischen Christen. Und sie kommen mit dieser komplexen Welt der Hafenstadt Korinth nicht klar und sagen, wir brauchen jetzt Gesetze, Reglementierungen, damit wir ein bisschen mehr Sicherheit erleben. Aber sie übertreiben. Sie sind rigorose Reinigungsfanatiker, Gesetzesfreaks, die auf jeden Fall alles richtig machen möchten. Nennen wir sie mal Apollosiner. Und dann kommen noch zuletzt die Fans von Paulus, die Frei- und Großdenker, nennen wir sie Paulaner, was damals noch keine Biersorte war. Aber er versteht, alles sind gute Lehrer. Alles sind echte Führer. Das Problem ist nur, dass ja auf einmal ein Auseinander stattgefunden hat. Es sind Spaltungen. Ist denn der Leib von Christi gespalten? Fragt Paulus. Sieht so der Leib Christi aus, soll sich so die Familie Gottes zusammenfinden. Verunstaltet ist doch dieser Leib. Was sagt Paulus nun diesen Leuten in seinem Brief? Da können wir natürlich schon gleich in Kapitel 1 nachlesen. Das ist typisch Paulus, er fängt immer direkt an, was ihm wichtig ist. Und da lesen wir, ich danke meinen Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus, dass ihr durch ihn in allen Stücken reich gemacht seid, in allem Wort und in aller Erkenntnis. Wie bitte? War es nicht gerade die Erkenntnis, die diese Spaltung verursacht hat? Trägt Paulus hier nicht zu dick auf? Ist das so eine Art Bauchpinselei und gleich holt er den Hammer raus? Ich denke nicht. Paulus verpasst hier keine harmlose Streicheleinheiten, um dann der Gemeinde den Kopf zu waschen. Er stellt positiv dar, dass Gottes Gnade ein unverdientes Geschenk ist. Nichts haben wir uns davon selber erworben. Das alles ist eben auch deswegen kein Grund, um irgendwie stolz zu sein oder mit einem zerknirschten Neid durch die Gemeinde zu laufen. Alle haben Anteil an dieser Gnade. Alle sind beschenkt worden und das war reich, weil das typisch Gottes Art ist. Großzügig, überschwenkend teilt Gott aus. Und in Christus haben sie jetzt einen gemeinsamen Nenner. Und sie haben Anteil daran. Allein allerdings entfaltet sich davon nichts. Sondern da findet die Abgrenzung statt. Keiner kann sagen, wir haben alles, wir brauchen niemand. Und dann stellt er, wie wir es in der Begrüßung gehört haben, einen Zielgedanken der Gemeinde vor Augen. Haltet doch daran feste und lebt mit diesem Reichtum, weil Jesus Christus bald wiederkommt. Und Jesus Christus, das ist ein anderes Bild, ist der Bräutigam und wir sind die Braut. Und eine Braut soll sich vorbereiten und sich auf diesen Bräutigam freuen und alles dafür tun, dass sich auch der Bräutigam freut. Und nicht denkt, was habe ich denn da für eine Schlampe? Also der Herr ist nah. Das ist die Motivation für einen Paulus, dass sich die Gemeinde darauf besinnt, Christus wirklich Herr sein zu lassen. Rechnet damit, dass er bald wiederkommt und seid vorbereitet. Und dann überlegt mal, was wirklich Priorität in eurer Gemeinschaft haben soll. Wenn ihr, ich muss es anders formulieren, von dem Bild des Leibes, setzt nicht, so sagt Paulus im Grunde genommen, setzt bitte nicht zu viel Fett an, indem ihr achtlos ohne Maßen esst und euch betrinkt. Kapitel 11. Setzt euch auch kein dickes Fell an, indem ihr lieblos den Bruder vor den Kadi zieht. Kapitel 6. Setzt auch keine schrumpeligen Falten an, indem ihr so lebt, als ob Christus überhaupt nichts mit euch zu tun hat. Kapitel 5. Trotzdem gibt es sie, die verschiedenen Gruppierungen innerhalb dieser Gemeinde Korinth. Also müssen sie irgendetwas gemeinsam haben, dass sie immer noch zusammenhalten. Leider haben sie nicht so gute Dinge gemeinsam. Rechthaberisches Überlegenheitsgefühl den anderen gegenüber und zweitens ein tief sitzendes Misstrauen den anderen Gruppen gegenüber. Klingt das nicht irgendwie vertraut? Ich denke einfach nur mal darüber, ja, wie ist das mit den Katholiken? Wie ist es mit den evangelischen Christen? Wie ist es mit den Charismatikern und den Evangelikalen? Oder vielleicht auf uns rumgemünzt, wer darf denn in deine Kleingruppe kommen? Oder wer gehört zu deiner WhatsApp-Gruppe? Und wen willst du auf keinen Fall dabei haben? Wem gegenüber fühlst du dich aufgrund deiner geschenkten Erkenntnis überlegen? Wem gegenüber bist du misstrauisch geworden aufgrund deiner Erkenntnis? Ja, es entsteht immer bei diesen zwei Brocken so das kleine Gefühl, irgendwie doch besser zu sein als der andere. Aus diesem Gefühl heraus entsteht eine starke Versuchung, nämlich, dass die geistliche Einheit, nämlich unter den Gleichgesinnten, aus den Gleichdenkenden, nur existiert. Und aus diesem Gleichgesinntsein entsteht das nächste, nämlich dieses tief sitzende Misstrauen den anderen gegenüber. Und dann ist man sehr schnell zutiefst auch verletzt, weil der andere anders denkt und anders lebt, als ich es gerne hätte. Was macht Paulus nun mit diesen ihm zugetragenen Problemen? Wie geht er damit um? Und das haben wir eben in den Liedern auch zum Ausdruck gebracht. Das ist schon eigenartig. Er geht inhaltlich nicht auf die Lehrmeinungen ein. Das ist überhaupt nicht sein Thema. Ganz im Gegenteil. Er sagt, ich baue euch einen Gegensatz auf. Zwischen dem, was ihr an Erkenntnissen geschenkt bekommen habt, sage ich euch das, was das Zentrum der Gemeinde ist. Und das ist das Kreuz. Diese Verrücktheit Gottes, dass er nicht nur Mensch geworden ist, sondern dass er auch noch am Kreuz stirbt. Jeder Grieche, kleine Bildungseinheit, Korinth liegt in Griechenland, jeder Grieche sagt dazu, Gott kann doch kein Mensch werden, dann ist er ja kein Gott mehr. Und ein zu Tode gefolterter Toter, und da soll ich meine Kinder mit hinnehmen, das ist ja ekelhaft. Das ist die Verrücktheit des Kreuzes. Und Paulus hat sich vorgenommen, nichts anderes zu predigen und jetzt auch nichts anderes zu schreiben, als dieses Kreuz des Anstoßes ins Zentrum zu stellen. Da hat Christus uns berufen, durch dieses Ereignis. Nur einzig und allein durch den Kreuzestod sind wir in diese Gemeinde, den Körper Christi, hineingeliebt worden. Nicht unsere gemeinsamen Überzeugungen machen die Gemeinde aus. Dann könnten wir tatsächlich ein Verein sein. Wir sind hineingeliebte, erlöste Glieder am Leib Christi. Oder wie es auch mal im anderen Bild gesagt wird, wir sind hineinadoptiert als Söhne und Töchter Gottes. Wir sind Familie Gottes. Und das wird am Kreuz gemessen. Dort entsteht die Verbundenheit in aller Vielfalt und Unterschiedlichkeit. Oder aber es scheiden sich die Geister. Aber nicht wir haben festzustellen, für wen Jesus Christus gestorben ist. Das ist sein Job. Wenn jemand anders denkt, anders lebt, anders empfindet, als es meinem Geschmack oder meiner Erkenntnis entspricht, musst du nicht jedes Mal zu Gott gehen und um einen Vaterschaftstest bitten. Wenn Gott unser Vater ist, dann können wir nicht weniger Geschwister haben, wie der Vater Kinder hat. Paulus schlägt also an dieser Stelle nicht mit Bibelversen um sich, sondern er spricht einzig und allein vom Kreuz. Reicht das, um Verschiedenheit auszuhalten? Es bedeutet, dass wir uns selber in Mitleidenschaft hineinziehen lassen. Christus sagt, verleugne dich selbst. Nimm dich nicht so wichtig und folge mir nach. Daraus ergibt sich eine andere Tendenz. Es ist dann nicht mehr die Frage, die mir oft in Lampertheim gestellt wird, wenn so Christen auf der Durchreise sind, was habt ihr zu bieten? Manchmal habe ich es innerlich drin, zu sagen, hier eine offene Tür zu gehen. Aber ich verkneif's mir. Ein egozentrisches Abwägen, eine fromme Bedürfnisbefriedigung kann keine Grundlage sein, dass du zur Gemeinde Jesu Christi gehörst. Auch nicht die Frage, was für dich herausspringt. Eine geistige Ich-AG finden wir im Neuen Testament nicht. Sie gehört nicht zum Reich Gottes, sie ist Produkt des Zeitgeistes. Die berechtigte Frage, wenn wir das Kreuz ins Zentrum nehmen, diesen Laserstrahl der Liebe Gottes, ist die Frage, was bringt es dem anderen, wenn ich dazugehöre? Sagen wir dem anderen, der doch hierher kommt, einfach mit voller Freude, du hast uns noch gerade gefehlt, dich brauchen wir, du bist wichtig. Natürlich macht der Ton die Türe auf oder zu, denn wir könnten auch sagen, ah, du hast uns auch noch gerade gefehlt, noch so einen, mit dem wir klarkommen müssen. Wir sind der Leib Christi. Und ich bin jetzt auf der Zielgeraden. Oder Familie Gottes. Zwei Begriffe, die gelebt sein wollen. Und zwar in Vielfalt und mit Unterschiedlichkeit. Dann bewirken sie diese starke geistliche Einheit, von der Christus sagt, daran wird die Welt erkennen, dass ich der Sohn Gottes bin. Leider musste Paulus den Korinthern einige sehr deutliche Worte sagen. Gerade in Bezug auf das Abendmahl, Kapitel 11. Viele von euch sind krank oder sogar schon gestorben, weil ihr den Leib Christi, und er spricht jetzt nicht vom Abendmahl, der Leib Christi ist die Gemeinde, weil ihr die Gemeinde nicht mit Respekt begegnet. Die Unwürdigkeit, dass man das Abendmahl verdirbt, liegt darin begründet, wie man miteinander umgeht. Überhaupt keine Achtung hat den anderen gegenüber. Wir sollen keinen Menschen isolieren, sondern solidarisch miteinander leben. Wir sollen nicht rücksichtslos einfach etwas vorwegnehmen, sondern rücksichtsvolle Vorsorge leben und denen anbieten, die es nicht haben und nicht können. Wir sollen nicht auf Kosten der anderen leben, sondern das Wohl der anderen sollen wir uns etwas kosten lassen. Wir stornieren nicht unsere finanziellen Möglichkeiten, weil mir irgendetwas nicht passt. Anstelle von rechthaberischem Neid, dem anderen verhelfe ich zu seinem Recht. Statt einem zerstörerischen Misstrauen Platz einzuräumen, erlaube ich mir selbst und dem anderen vertrauensvolle Weite. Das wünsche ich mir. Das wünsche ich mir für Lambertheim, das wünsche ich für Neuhofen. Dafür will ich mich einsetzen. Mit meinen Gaben, mit meinen Fähigkeiten. Aber das kann ich niemals alleine. Weil da muss jeder mitwirken. Weil jeder nimmt seinen Platz ein, zu dem Gott ihn berufen hat. Und so halten wir zusammen und so stehen wir zusammen. Und so stellen wir den Leib Christi unverdorben dar. Wir übertünchen und übermalen das Bild nicht, sondern geben etwas von der Herrlichkeit Gottes weiter. Denn wir sind der Leib Christi und einzeln genommen Glieder. Amen.